Am Montag kurz nach Mittag war es soweit. Im backsteinroten Hochhausturm in Wien-Mitte ging es zur Sache. Im 7. Stock des Wiener Handelsgerichts tagten die Vertreter der Gläubiger und Gläubigerinnen der wichtigsten Signer Immobiliengesellschaften Prime und Development, und zwar um über den Sanierungsplan abzustimmen, den die Sanierungsverwalter ausgearbeitet hatten. Und die Gläubiger haben entschieden, sie nehmen diesen Plan an und wenden somit den Konkurs der Signergesellschaften in letzter Sekunde ab. Und das, obwohl die Republik Österreich, vertreten durch Wolfgang Peschorn von der Finanzprokuratur, diesem Plan nicht zugestimmt hatte.
Presse Play. Was wichtig wird.
Mein Name ist Anna Wallner. Das ist eine ganz frische Folge unseres Nachrichtenpodcasts. Schön, dass Sie uns zuhören. Bei den vorgelegten Sanierungsplänen geht es darum, mit einem Verkauf der Immobilien im Rahmen eines Treuhandmodells höhere Erlöse zu erzielen als in einem Konkursfall. Was das alles genau bedeutet für die mit Abstand größte Pleitenserie in der österreichischen Wirtschaftsgeschichte, wird uns jetzt gleich meine Kollegin Madeleine Stottmeier erklären. Aber bevor wir loslegen, hören wir eine kurze Werbung.
Während Sie Ihre Zeit in diesen Podcast investieren, investieren wir unsere in Ihr Vermögen. Denn Ihre Zeit ist uns Gold wert. Vergolden Sie Ihre Zeit mit Shellhammer Capital, der stärksten Privatbank Österreichs. Alle Infos zum Zeitvergolden finden Sie auf www.shellhammercapital.at.
Madeleine, schön, dass du da bist.
Ja, gern.
Du bist ja die Expertin in Sachen Signer bei uns in der Presse. Du warst außerdem auch vergangene Woche zu Gast in der ORF3-Talkrunde genau zu dem Thema. Die kann man übrigens noch nachschauen in der TVothek. Und ich gehe davon aus, dass dieser 18. März bei dir ganz dick mit Leuchtstift im Kalender angestrichen war oder eingetragen war. Gerade erst ist die alles entscheidende Abstimmung über die Zukunft der Signer-Unternehmen zu Ende gegangen, wobei zu Ende gegangen noch gar nicht stimmt. Wir reden jetzt eigentlich vor allem über die Entscheidung zur Signer Prime, weil die Entscheidung über die Signer Development noch im Laufen ist. Aber die Frage war ja für beide Sanierung oder Konkurs. Wir wissen jetzt zumindest, was die Prime anbelangt, es ist die Sanierung geworden. Was heißt denn das eigentlich jetzt genau?
Ja, also das war wirklich ein Schicksalstag heute. Heute war der Tag der Entscheidungen und da wurde auch im Vorfeld wirklich das ganze Wochenende von allen Beteiligten noch durchgearbeitet. Also das war wirklich bis zuletzt extrem spannend. Da war nichts klar vorher. Was letztendlich heute entschieden wurde, ist, dass man sich dagegen entscheidet, dass quasi jetzt alles sofort liquidiert wird, dass man sofort alles raushaut. Hätte man sich für den Konkurs entschieden, hätte man quasi ab morgen angefangen, alle möglichen Immobilien, alle möglichen Vermögenswerte zu verkaufen. Jetzt übergibt man das ganze Vermögen der Signer Prime. Wir reden da von der Gesellschaft, die am allerwertvollsten ist.
Das ist das Herzstück quasi, dieses ganzen Firmengeflecht.
Herz, Niere, Leber eigentlich ist die Signer Prime alles. Da sind wirklich so Sachen drin wie das Kaufhaus Tirol, das La Market auch dazu, das Park Hyatt. Also wirklich, wirklich die prestigeträchtigen Immobilien, die am meisten wert sind. Und die werden jetzt an eine Treuhand übergeben. Und die hat jetzt 2 Jahre Zeit, das in Ruhe abzuwickeln. Und zusätzlich sogar nochmal weitere 3 Jahre zu beantragen. Aber man muss ganz klar feststellen, dass in den ersten 2 Jahren muss auf jeden Fall schon so viel verkauft werden, dass die Gläubiger befriedigt werden.
Das heißt also, eigentlich ist ein bisschen für mich von außen betrachtet, sehr basic gesagt, eine Verlangsamung des ganzen Prozesses eintritt, weil man jetzt einfach ein bisschen Zeit gewinnt, das abzuwickeln und das nicht ganz schnell passieren muss. Was aber im Vorfeld sehr klar war, war, dass die Republik Österreich, vertreten durch Wolfgang Peschorn als Leiter der Finanzprokuratur, gesagt hat, mit diesem Weg gehen wir nicht mit. Warum eigentlich nicht? Und ist es dabei geblieben?
Ja, also die Republik hat nicht zugestimmt und es ist wirklich auch, er hat auch wirklich einen ganz spannenden Punkt einfach. Also er war übrigens nicht der einzige Gläubiger, der sich für den Konkurs ausgesprochen hat, bloß ich würde sagen mal der symbolträchtigste. Und es sind einfach, das hatten wir auch schon ein paar Mal geschrieben, es sind einfach wirklich viele Gläubiger, wie soll ich sagen, einfach stinksauer. Die haben einfach keine Lust mehr auf diese Intransparenz, die haben keine Lust mehr, irgendwie diesen ganzen, ja, da irgendwie mitzutun. Und immer wieder gibt es da auch Gerüchte über mögliche Käufe und mögliche Deals, die dann doch irgendwie wieder was mit Banco zu tun haben. Und da haben viele Gläubiger einfach keine Lust mehr drauf.
Aber ist es automatisch so, dass man sich jetzt gegen den Konkurs entscheidet, den schnellen Konkurs und für das Treuhandverfahren, dass das weiterhin so intransparent laufen muss? Ich meine, es ist ja dann eben jetzt ein Treuhänder dafür da.
Es ist jetzt ein Treuhänder, das wird auch weiterhin die Kanzlei Abel sein, also derjenige, der jetzt der Insolvenzverwalter war. Es ist halt so, dass ein Konkurs wäre einfach ein klarer Schnitt gewesen. Ich glaube, viele haben einfach das Gefühl, dass diese 30%-Quote, die man den Gläubigern bietet, dass das irgendwie auch nicht unbedingt sein muss, dass die erfüllt wird. Also dass er, also der Peschon hat da von sehr optimistischen Berechnungen gesprochen. Und ich glaube, es geht da wirklich auch um einen Schlussstrich ziehen und auch so ein bisschen eine Verstimmung gegenüber der ganzen Intransparenz, die einerseits der Signa-Konzern in sich einfach bietet und auch die dahinterliegenden Prozesse, eben welche Angebote gelegt werden, welche den Gläubigerverbänden weitergeleitet werden etc., wer dahinter steht, wer das ein bisschen auf den Markt gebracht hat, wer das ins Spiel gebracht hat. Solche Sachen sind ein großes Thema und natürlich auch der Preis.
Okay, gehen wir genau, Stichwort Preis, ein bisschen zurück noch zur Frage, um wie viel Geld ging es denn da jetzt genau? Vor allem jetzt mal die Prime.
Also bei der Prime sind jetzt zuletzt 12,8 Milliarden Euro an Forderungen angemeldet. Das heißt aber nicht, dass die alle angenommen werden. Mhm. Also da geht es vor allem um viele Forderungen von anderen Signa-Gesellschaften, die nicht vom Insolvenzverwalter anerkannt werden. Und somit sind es eigentlich nur 5,9 Milliarden Euro, die jetzt wirklich anerkannt sind. Das heißt, das sind Schulden wie Bankschulden, Versicherungsschulden, Reiswolf-Firma etc., solche Geschichten, Bauunternehmer und sowas.
Jetzt war es ja so, dass man, wenn man nicht Gläubiger oder Gläubigerin war und nicht Vertreter war, gar nicht da hinein durfte in diesen Saal. Aber es gibt Fotos von, die wir auch zum Beispiel als Bebilderung für diesen Podcast verwenden, von deinem Gang im Handelsgericht in Wien-Mitte. Und da waren sehr, sehr viele Menschen auf dem Foto zu sehen. Um wie viele Gläubiger und Gläubigerinnen handelt es sich denn da jetzt, die diese 5, irgendwas Milliarden
genau, das sind 477 Gläubiger. Ist auch übrigens witzig, die wollten sich heute alle nicht fotografieren lassen, sind förmlich rein und rausgerannt. Also das war schon auch irgendwie eine interessante Szenerie. Und das Interessante ist auch, dass die Abstimmung auch, die ist geheim und einzeln abgelaufen. Also das heißt, man hat immer einen Gläubigervertreter, oft sind das ja Anwälte, das sind nicht unbedingt die Gläubiger selbst.
Natürlich, ja.
Einzeln rausgeholt, dann hat man quasi dann die Forderung mit dem besprochen und eben diese Abstimmung gemacht und dann ist er wieder reingegangen.
Und weiß man, wie das Ergebnis jetzt ausgegangen ist? Du hast gesagt, eben Wolfgang Peschon war nicht der Einzige, der dagegen das Sanierungsverfahren
genau,
gestimmt
hat. Es wurde
hat.
Mit großer Mehrheit angenommen.
Aber wie viel weiß man nicht?
Genau. Das wissen wir zumindest, ja.
Okay.
Aber was auch interessant ist, also aufgrund nicht nur von Peschon, sondern eben es hat auch der Gläubigerschützer Gerhard Weinhofer gesagt, es ist eine Zustimmung mit Bauchweh. Hm. Also das hat man schon gespürt, das ist schon ganz klar diskutiert worden, dass da noch viele offene Fragen sind und dass man sich nicht sicher ist, ob das jetzt wirklich die richtige Entscheidung ist.
Aber man kann dagegen eigentlich jetzt gegen die getroffene Entscheidung, die die Mehrheit getroffen hat, nicht Einspruch erheben. Das ist jetzt einfach,
das ist jetzt einfach so. Das Einzige, was noch passieren kann tatsächlich, ist, das Handelsgericht muss noch so eine Art Stimmprüfung vornehmen, weil eben bestimmte Forderungen, die haben noch eine Frist und da kann sich dann eben bis zum Juni noch ein bisschen was verändern und selbst wenn das dann auch alles bestätigt ist, dann wird es wirklich an die Treuhand übergeben und dann ist das Ding durch.
Vielleicht ein bisschen eine komische Frage, aber ich brauche das immer, um die Dinge noch ein bisschen besser zu verstehen. Was hättest denn du aus der Berichterstattungsperspektive für die bessere Variante gefunden? Also auch eher das, wo wir, Sanierungsverfahren, wo wir jetzt sind, weil da mehr Transparenz zu erwarten ist? Oder das Konkursverfahren oder hast du da gar keinen?
Ganz ehrlich, es ist so oder so.
Sozusagen Geschmäckle gehabt.
Ja, es ist so oder so das Ende der Signa. Und ich glaube, was im Interesse der Republik sein sollte, also der Steuerzahler, ist einfach, dass wir möglichst viel wiederbekommen. Und ich bin mir da auch nicht sicher, ob das jetzt durch die Treuhand das allerbeste Ergebnis erzielt werden kann. Aber zumindest die Hoffnung ist da. Und wenn die Hoffnung da ist, dass darüber mehr eingeholt werden kann, ist das schon mal gut. Und natürlich ist es irgendwie, ein bisschen mehr Zeit zu haben, ist sorgt immer ein bisschen für einen strukturierteren, besseren Prozess. Was mich interessiert, sind, an wen gehen jetzt die ganzen Immobilien? Mhm. Bleiben die in österreichischer Hand? Gehen die an einen Abu Dhabi-Fonds? Krallt sich das jetzt eine deutsche Industriefamilie? Das ist für mich jetzt wirklich die große offene Frage.
Da war ja für mich Montagmorgen ein bisschen ein kurzer Moment, wo ich mir gedacht habe, hups, was ist da los? Kurz vor dieser Gläubigersitzung im Handelsgericht gab es noch einen sehr mysteriösen Bailout oder ein Bailout-Angebot, über das du auch berichtet hast, weil du sozusagen das Angebot auch vorliegen hattest und daraus zitieren konntest. Was war denn das bitte?
Ja, also generell, man muss verstehen, vor so einer bedeutenden Abstimmung, da werden nicht nur alle Gläubige nochmal durchtelefoniert, da wird extrem viel lobbyiert, da wird auch versucht, vielleicht noch eine Verschiebung zu erzwingen. Also man hätte ja zum Beispiel heute die Sitzung auch noch verschieben können. Man hätte noch 1-2 Tage Puffer gehabt. Und da stehen natürlich ganz unterschiedliche Interessen einfach im Raum. So ein Bailout-Angebot wäre möglich gewesen, quasi, wenn es jetzt nicht an die Treuhand geht. Also ich meine, man kann immer noch der Treuhand das Angebot machen, aber man müsste dann das halt anders machen, auf jeden Fall strukturell. Und da gibt es natürlich dann auch solche Angebote, die man mal schnell noch legen will, um vielleicht noch ein paar Gläubige umzustimmen. Oder zumindest vielleicht auch zu verwirren einfach nur. Das weiß ich natürlich nicht, was die Beweggründe sind, warum man so ein Angebot so kurzfristig legt. Aber genauso im Gegensatz dann dazu kam ja dann auch die Geschichte, dass der Logistiker-Milliardär Kühne auf einmal bereit wäre, einen Massekredit zu geben. Ich meine, der hatte jetzt auch Monate Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Jetzt auf einmal kommt diese Meldung. Also ich glaube, da wird auch viel mit den Emotionen der Gläubiger gespielt und man muss das alles quasi auch in diesem Kontext sehen und immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, ja.
Aber dieses, nur um das klar zu machen, ich glaube, das kommt jetzt noch nicht so durch, dieses Angebot, das da jetzt Sonntagabend oder irgendwann eben aufgetaucht ist, das ist eigentlich nicht ernst zu nehmen, oder? Das nahm niemand wirklich ernst.
Das kann ich nicht sagen. Also das stehen angeblich Geldgeber aus den USA und den Vereinigten Arabischen Emiraten dahinter, die von der Summe her schon ein realistisches Angebot gelegt haben.
Was hätten die angeboten?
Die hätten, also insgesamt war das so ein Komplett-Package von 3,2 Milliarden. Also für die Prime und die Signa waren es dann, glaube ich, 1,7 Milliarden. Und da gibt es dann halt noch so extra Abschläge für Gläubiger und sowas. Aber es haben dann bestimmte andere Sachen gefehlt, wie zum Beispiel das Treuhandkonto. Normalerweise legt man so einen Kontoauszug bei, dass das schon auf dem Treuhandkonto ist und so. Und es gab auch in den vergangenen Insolvenzen, gab es auch schon mal so Sachen, wo dann auf einmal ein Investor aus dem Nichts auftaucht, ein Angebot legt und alle Richter und Gläubiger, Versammler sitzen dann irgendwie dann schnell da und wer fehlt? Der Investor, der das Angebot gelegt hat. Also es gab in der Vergangenheit auch schon sehr lustige, kuriose Geschichten. Mhm. Aber ich weiß natürlich nicht, wie ernst zu nehmen das jetzt wirklich ist.
Ja, vor allem sind es auf jeden Fall noch einmal weniger als die 30%, die man in Aussicht stellt, glaube ich, oder? Von den ungefähr 5, irgendwas Milliarden, weil wenn du jetzt sagst 2, 7 Milliarden für alles.
Genau, ja.
Dann sind ja die 30%.
Es wäre weniger
von 5,
als
irgendwas genau Milliarden nur für die Prime. Ja. Auf jeden Fall weniger, ja.
Ja, die 30%-Quote hätte man damit nicht erreicht, das stimmt, ja.
Und jetzt nur, um das nochmal klar zu machen, also die Entscheidung, die jetzt getroffen wurde von einer Mehrheit der Gläubiger, ist auch deswegen gefallen, weil man hofft, diese 30% in den nächsten Jahren zu erzielen durch Verkäufe und so weiter oder sogar mehr. Aber es gibt so Menschen wie eben der schon erwähnte, durchaus prominente Vertreter der Republik, Wolfgang Peschon, die das für sehr unrealistisch halten. Wie siehst du das? Kann man das überhaupt realistisch einschätzen in der heutigen Lage?
Genau, das ist das Problem, dass es eben so schwierig ist, das einzuschätzen, weil es eben so viele Bürgschaften und Pfandrechte und Haftungsansprüche und generell alle Sorten von Ansprüchen auf diese Immobilien schon gibt. Und zum Beispiel, wenn eben die Bank drin steht, dann hat das absoluten Vorrang. Also da, und zum Beispiel aber diese Pfand, die zum Beispiel so Darlehen, wie von der Schöller-Gruppe, was zuletzt berichtet wurde, die gelten eigentlich als ganz normaler Gläubiger und denen steht eigentlich nur diese 30%-Quote zu, laut Insolvenz. Verwalter, die sehen das natürlich anders und haben natürlich dann auch so diverse Druckmittel, weil sie auch Ansprüche auf andere Immobilien und so weiter haben. Das heißt, es ist jetzt irgendwie so ein Gezerre um alles Mögliche, weil das ist eben nicht so einfach, weil diese Investoren, die investiert sind, die haben dann eben auch Ansprüche an anderen Immobilien. Und dann können die dann halt auch schnell mal sagen, naja, wenn wir jetzt das Angebot nicht bekommen oder den uns nicht kaufen können, dann ziehen wir dort und dort unsere Pfandrechte und dann war es das bei der Immobilie und dann geht die pleite.
Und wie wäre das, wenn da jetzt auch noch eine strafrechtliche Komponente dazu kommt? Also wenn parallel dazu gegen René Benko und andere Verfahren eingeleitet werden?
Das hätte, glaube ich, auf das Verfahren überhaupt keinen Einfluss. Zumindest, ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn die WKStA dann auf einmal alles beschlagnahmen müsste. Das würde sicherlich ein paar Sachen komplexer gestalten. Ich weiß nicht, ob man dann Sachen kopiert, damit die Treuhand dann noch weiterarbeiten kann. Ich habe keine Ahnung, wie da vorgegangen wird oder wie die Treuhand dann eh auch wahrscheinlich schon alle Informationen beisammen hat. Aber man muss sich vorstellen, dass das wirklich eine komplexe Sache ist, bis man da, also es sind einfach so unterschiedliche viele Interessen vertreten und natürlich auch mit 2 Jahren Zeit ist das trotzdem eine kurze Zeit. Also es ist einfach jedem klar, da sind jetzt so viele wertvolle Immobilien gleichzeitig auf dem Markt. Es wird einfach nicht für den Wert verkauft, den es hätte vor 2 Jahren verkauft werden können.
Abschlussfrage nochmal, was war und ist jetzt eigentlich mit René Benko? Der soll ja in ein paar Tagen, zumindest nach Ostern, könnte er eventuell im KOFAG-Untersuchungsausschuss aussagen. Halten auch nicht wirklich viele Menschen für sehr realistisch, dass er da auftaucht Anfang April. Aber was weiß man sonst? Was hörst du bei deinen Recherchen?
Ja, also ich glaube, dass... Ja, also ich glaube, dass das schon auch eine Juristenschlacht werden wird. Also wir schauen nicht nur bei der Insolvenz auf mindestens 10 Jahre, bis das abgewickelt ist. Also selbst wenn man jetzt in diesen wir sprechen mal von diesen 2 oder 5 Jahren, das die ganze Abwicklung, es wird Jahrzehnte dauern. Also das dauert einfach ewig. Und ich glaube, dass das natürlich auch in Deutschland laufen eben die Ermittlungen schon wegen Geldwäsche. Das wird wahrscheinlich in irgendeiner Form wird es wahrscheinlich auch Ermittlungen in Österreich wahrscheinlich. Kann ich mir nicht anders vorstellen.
Und wo sich René Benko aufhält und wie er sich dazu derzeit verhält, weiß man nicht.
Hatte sich bis zuletzt in Innsbruck aufgehalten und dann jetzt hieß es dann auch wieder, dass er sich irgendwie in der Schweiz zurückgezogen hat. Ja, aber ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Kontakt zu ihm.
Schade eigentlich. Es wäre cool, das exklusive Interview mit René Benko in der Presse. Wir würden es auch im Podcast ausspielen.
Ja, ich würde ihn sehr gerne interviewen.
Natürlich. Also, vielleicht hört er uns ja.
Wie gesagt, also man darf nicht vergessen, es ist eine sehr, sehr tragische persönliche Geschichte eigentlich von ihm. Er wollte immer der Superstar sein unter den Geschäftsmännern und da jetzt ist er sehr stark daran gescheitert. Aber who knows? Jeder kommt vielleicht zurück. I don't know.
Liebe Madeleine, vielen Dank.
Gern.
Übrigens, ganz kurz nach meiner Aufnahme mit Madeleine Stottmeier war dann auch das Abstimmungsergebnis zur Signa Development da. Und auch hier hat sich die Mehrheit der nur 285 GläubigerInnen für ein Sanierungsverfahren innerhalb von 2 Jahren entschieden. Und hier geht es um angemeldete Forderungen in Höhe von 2,3 Milliarden Euro und davon sind 1,5 Milliarden Euro anerkannt. Redaktionsschluss für diesen Podcast war am Montag, den 18. März um 18.30 Uhr. Einen ausführlichen Bericht zur Gläubigerentscheidung von der eben gehörten Madeleine Stottmeier finden Sie aber natürlich auch auf unserer Webseite. Den Link dazu stelle ich Ihnen in die Zusatzinfos oder Shownotes dieser Podcast-Ausgabe. Und Sie können Madeleine Stottmeier demnächst auch sehen. Sie wird nämlich am Dienstag zu Gast sein bei meinem Kollegen Gernot Rohrhofer in unserem Videostudio in unserer täglichen Economist-Sendung. Und dort wird sie von den neuesten Entwicklungen in der Krauser informieren. Und zum Schluss darf ich Ihnen noch einen Hinweis geben auf unser spezielles Wahl-Abo. Das sieht nämlich so aus. Ab sofort gibt es die gedruckte Zeitung am Freitag, Samstag und Sonntag nach Hause zugestellt und dazu den rund um die Uhr Digitalzugang für 12 Monate um nur 6,90 Euro pro Woche statt wie bisher 10,50 Euro pro Woche. Am besten, Sie melden sich gleich an, wenn Sie nicht ohnehin schon ein Abo von uns haben. Und zwar geht das unter diepresse.com/Wahlabo. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.